Leute, an dieser Stelle eine kleine Sache, eigentlich eine richtig große Sache, in eigener Sache. Und zwar sind wir dieses Jahr auf Tour im September. Und wir sind in München, in Stuttgart, in Köln, in Wien, Frankfurt, Berlin, Leipzig, Hamburg. Und es ist immer so geil, auf Tour zu sein und alle mal zu sehen. Die Tour heißt Zu hart für den Podcast. Und das ist auch
ich bin gespannt, was da richtig hart sein wird.
Ja, also es wird viel Interaktion geben, es wird viel zum Lachen geben. Und die Tour oder das, was dort passiert, entsteht gemeinsam mit euch. Und ich finde, das ist auch die Magie. Das heißt, bei jedem Tourstop ist es irgendwie anders und neu für uns, neu für euch. Und für uns ist es auf jeden Fall immer sehr, sehr magisch. Also sichert euch jetzt schon die Karten. München, Stuttgart, Köln, Wien, Frankfurt, Berlin, Leipzig, Hamburg. Ab jetzt 10% härter. Und Tickets gibt's ab jetzt auf bestefreundinnen.de und in den Shownotes.
Beste Freundinnen, der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Ohne fühlt sich's einfach besser an.
Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt, das
Ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte ihren Psychotherapeuten damit dabei.
Ich könnte echt lügen, wirklich.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen.
Hallo.
Euer Abführmittel für die Ohren.
Ist das euer Standard-Intro? Sagt ihr das immer
ja.
So?
Ja. Wir cool. Wollten das mal ändern, aber dann haben sie so viele beschwert, dass wir es natürlich gerne weitermachen.
Ja, und die ihr da gerade gehört habt, ist natürlich the one and only Steffi Stahl. Und Steffi begleitet uns heute ein bisschen, um auf unsere Konflikte zu schauen, die Max und ich ja immer wieder haben. Steffi wird ab und zu mir Lukas sagen, ist ja ganz klar, weil wir, Steffi und ich, ja auch in einem engen freundschaftlichen Verhältnis, in einem engen Arbeitsverhältnis, in einem engen Podcast-Verhältnis bei So bin ich eben stehen. Und genau, da vermischt sich viel. Eigentlich würde man jetzt sagen, als Psychologin, das würde man abgeben, den Fall an eine Kollegin oder einen Kollegen. Aber Steffi, wir machen das trotzdem heute mal und ich finde es sehr, sehr schön, dass du dich dafür bereit erklärt hast.
Ja, genau. Also, aber das muss man wirklich vorweg schicken. Da hast du schon recht. Nicht, dass die Leute denken, Gott, wie ist sie unprofessionell? Das kann sie echt jetzt nicht machen. Aber es ist ja auch ein kleines Experiment und dafür sind ja auch Podcasts da. Manchmal, dass man Sachen tun kann, die eben mal so ein bisschen out of the box sind.
Total. Und ich meine, klar, sollte man nie Menschen therapieren, die ganz nah an einem dran sind, aber ich meine, als Psychologin oder Psychologe therapiert man ja schon ständig den Partner, mit dem man zusammen ist. Darum ist das jetzt gar nicht so ein großer Spagat hier. Wir haben uns gedacht, wir machen zwei Folgen daraus. Wir machen die erste Hälfte hier bei Beste Freundinnen, wo wir erstmal gucken, was Max und ich für Konflikte haben, wo wir vielleicht auch immer wieder in dieselben Muster geraten, woher diese Muster kommen können. Und dann in der zweiten Hälfte gucken wir, wie wir das aufschlüsseln können, welche Lösungsstrategien gibt. Und die gibt es dann im Podcast Stahl aber herzlich. Das ist ja dein Psychotherapieformat, wo du ganz, ganz vielen Menschen hilfst, auf ihrem Weg ihre Themen zu lösen. Und das finde ich richtig cool, dass wir das machen. Ich bin total gespannt, was dabei rauskommt.
Wir hatten ja schon... Wir hatten ja schon öfters mal überlegt, ob wir eine Paartherapie machen. Also ja. Zumindest hatte ich das geäußert, dass es vielleicht gar nicht schlecht wäre, dass wir in unseren Konflikten, die wir ständig haben, uns mal Hilfe an die Seite holen. Bis jetzt haben wir es nicht so wirklich geschafft. Jetzt vielleicht mal mit Steffi, mit dir.
Ja, Steffi, ist das normal eigentlich, dass wenn sich Paare streiten und Max meinte letztens zu mir, als ich gesagt habe, ey, wir sind schon seit so vielen Jahren beste Freundinnen, und beste Freunde, also beides. Ist das normal, dass man immer wieder in die gleichen Konflikte gerät? Und es hat sich schon gebessert, das muss ich auch gleich sagen dazu. Und er meinte dann zu mir, du, Jakob, wir sind nicht befreundet, wir führen eine Beziehung.
Okay.
Also und er hat so eine Spannungspause dazwischen gelassen. Ich habe mich erst so erschrocken, wir sind nicht befreundet. Ich dachte so, wann bin ich von dem Zug abgesprungen? Seit wann sind wir nicht mehr befreundet?
Ja, also eigentlich ist es jetzt nicht so üblich, wenn man so gut befreundet ist, dass man auch immer wieder so viel Konflikte hat. Also ich kenne es jetzt aus meinen Freundschaften nicht so. Mhm. Aber umso gespannter bin ich jetzt eigentlich auch mal zu erfahren, was ihr eigentlich für Konflikte habt und was dahinter steckt. Denn da tatsächlich, auch wenn ich nah an dir dran bin, Lukas, das höre ich jetzt alles so gesehen zum ersten Mal. Also ich weiß gar nicht, was dahinter steckt. Da gehe ich jetzt also ganz frisch ran, ganz neu ran. Und ich finde immer, dass man Situationen am besten am konkreten Beispiel besprechen kann. So mache ich das auch immer mit Klienten, egal ob sie alleine kommen oder als Paar kommen, dass ich sage, könnt ihr mal oder können sie mal oder kannst du mal eine ganz konkrete Situation schildern, wo das so war? Und das wäre auch mein Vorschlag, wie wir einsteigen könnten, dass ihr euch mal ein Beispiel überlegt, wo ihr sagt, da hatten wir so einen Konflikt und der ist eigentlich ziemlich typisch für das, was da abgeht. Und dann das einfach mal konkret erzählt, was da passiert ist.
Ja, Steffi, irgendwie klingt das jetzt so, als ob wir uns eigentlich nur am Kabbeln sind. Aber man muss sagen, wir sehen uns eigentlich jeden Tag, ne? Also wir sehen uns aus 7 Tagen in der Woche mindestens 4 und an 6 oder 7 Tagen in der Woche hören wir uns. Wir hören uns ja eigentlich auch jeden Tag, Steffi. Also fast jeden Tag.
Aber ihr seht euch nicht jeden Tag? In Persona?
Nö, aber wir telefonieren oft und wir schreiben uns oft. Mhm. Und neben dem Freundschaftlichen, was wir haben, und Max, das ist auch so eine Sache, die wollte ich eh mal ansprechen. Manchmal denke ich, wir sind in manchen Punkten so verschieden, da frage ich mich, wären wir noch befreundet, wenn wir nicht die Firma zusammen hätten, wenn wir nicht unseren Podcast Beste Freundinnen zusammen hätten, wenn der uns zusammengehalten hätte, so wie ich safe nicht mehr was zu tun hätte mit meiner Ex-Freundin, wenn wir kein Kind zusammen hätten. Das macht mir manchmal so ein mulmiges Gefühl und andererseits, also mulmiges Gefühl von der Warte, hey, wer Max eigentlich mit mir befreundet, würde es mit so einem Typen aushalten wie mir, wenn wir nicht irgendwie die Firma zusammen hätten?
Diese Frage hast du mir auch in der Folge gestellt, die wir dazu aufgenommen hatten. Ich glaube, das hieß auch Freundschaft in irgendeiner Form. Und also ich glaube schon, dass wir noch befreundet wären. Ich kann es dir natürlich nicht hundertprozentig beantworten, weil das ja so ein weiter Sprung raus wäre aus der eigentlichen Realität, in der wir uns jetzt befinden. Und was ich halt auch erlebe, ist, dass Freundschaften nicht nur immer auf emotionaler Ebene funktionieren, sondern natürlich auch aus den Dingen, die man gemeinsam erlebt, die man gemeinsam schafft, die man gemeinsam unternimmt. Und ich meine, unser großes gemeinsames Hobby, kann man ja eigentlich schon fast sagen, ist
beste unser Freund. Beruf.
Ja, ist unser Beruf, ist unser Podcast und natürlich auch die Firma, die sich daraus ergründet hat. Also diese Fragen lässt sich nicht ganz von der Hand weisen, aber die lässt sich auch nicht so einfach beantworten.
Okay, und ich bin jetzt dafür, dass wir in Medias Res gehen und ihr mir mal eine konkrete Situation schildert, in der ihr einen Konflikt hattet und worum es da ging und wirklich auch so ungefähr, wer was gesagt hat.
Ich glaube, der letzte richtig heftige Streit ist 12 Monate her. Und es gab die Situation, dass wir uns überlegt haben, wir hatten ja mal ein großes Festival mit der Firma zusammen, das hieß Auf die Ohren, da hatten wir uns als beste Freundin überlegt, hey, wir laden alle unsere Podcaster-Freunde ein und machen einfach so eine Podcast-Party übers Wochenende. Und das haben wir uns so locker flockig vorgestellt. Und irgendwann hatten wir dann dieses Festival veranstaltet 2018 und haben gemerkt, wie wahnsinnig viel Arbeit das ist und wie desillusionierend das ist, wie unschön alles ist. Es war ein wahnsinnig geiles Festival, der Tag als solches, aber der Weg dahin war nur Schmerz. Mhm. Es war Fundamente ausheben, Bühnen bauen, irgendwelche Toilettenmenschen anrufen, die Toiletten bringen, Genehmigung beim Amt, die es beinahe nicht gegeben hätte, Tickets verkaufen, Busse organisieren. Es war wirklich, du kannst es dir nicht vorstellen, man hat jeglichen Spaß an der Leichtigkeit der Party, die dann stattfinden sollte, verloren. Am Vorabend des Festivals saßen wir beide vor der großen Hauptbühne, die entstanden ist. Und es kam so ein kitschiger Country-Song und uns sind die Tränen geflossen, weil die ganze Anspannung aus den letzten Monaten einfach abgeflossen ist. Ich hatte gedacht, hey, das machen wir doch nochmal. Locker flockig. Wir haben ja jetzt aus unseren Fehlern gelernt, weil wir das Jahr danach das schon viel besser gemacht haben. Und lass uns das machen. Und ich war wieder in so einer Hauruck-Attitüde, in so einer Stimmung. Lass uns das machen, lass uns das durchziehen. Und ich habe von dir, Max, gemerkt, dass du so richtig mit angezogener Handbremse gezogen bist. Ich bin immer dafür, etwas in die Welt zu bringen. Und ich meine, mein Weg bisher hat auch gezeigt, dass es in ganz vielen Fällen eine gute Attitüde ist. Und Max ist immer so, ach nee, lass uns mal lieber nicht, lass uns mal abwarten, das können wir so nicht machen. Und ich so, denk mir irgendwann so, ey, wenn du nur negative Sachen zu sagen hast, wenn du nur irgendwas hast, was dagegen sprichst, killt das krass mein Elan und killt das krass mein Vibe. Und du bist einfach nur wie so ein Schleppanker auf meinem Segelschiff, was segeln will.
Genau, in dem Fall war es so, dass wir mit dem Festival nicht so richtig vorangekommen sind. Also Jakob hatte gesagt, ja, wir machen das und hat 3 Schritte von dem ersten gemacht und das wird schon alles klappen und der Termin rückte immer näher und irgendwie passierte nicht so richtig was Wir hatten auch viele Baustellen, an die wir nicht lösen konnten. Also es gab einfach tausend Geschichten und keiner hat sich damit so richtig auseinandergesetzt. Also es war eine lange Leerlaufphase und auf einmal guckten wir auf die Uhr und merkten, huch, es ist gar nicht mehr so viel Zeit.
2,5 Monate.
Es sind nur noch 2,5 Monate, wie gehen wir damit jetzt um? Und
trotz,
ich hab mich dann,
darf ich ganz kurz nochmal fragen, trotz der Erfahrung, die ihr mit dem Festival vorher gemacht habt, also ihr wart ja eigentlich schon gewarnt, dass das ein Riesenaufwand ist, den man sich nicht einfach mal so aus dem Ärmel schüttelt.
Nee, also wir hatten dazwischen ein Festival, was auf jeden Fall schon besser gelaufen ist. Wir hatten das erste Chaos-Festival, was letzten Endes wahnsinnig gut gelaufen ist in der Durchführung. Aber der Weg dahin war Pain, war einfach nur Schmerz. Und dann hatten wir danach ein Festival, was besser gelaufen ist, wo aber auch noch Schmerz war.
Das war auch richtig Schmerz.
Und das dritte Festival, so haben wir es uns jedenfalls vorgestellt, sollte nur noch Freude sein, mehr Freude. Aber dann standen wir vor der Situation, 2,5 Monate noch, dann ist das Festival. Wir hatten bis dahin ganz, ganz viele Sachen auf der Uhr, ganz, ganz viele Produktionen, ganz, ganz viel Großartiges auch in die Welt gebracht. Aber jetzt 2,5 Monate to go, das Festival muss dastehen.
Und in dem Moment kam ich dann irgendwann an den Punkt, dass ich gesagt habe, hey, wie sollen wir das hier alles schaffen? Der Kritiker, der Realist, der Pessimist, der sich damit auseinandersetzen muss, okay, ich gehe jetzt auf Jakob zu und sage ihm, hey, ich glaube, ich möchte das Festival nicht machen. Ich glaube nicht, dass ich glaube gesagt habe, ich habe gesagt, hey, ich möchte das Festival nicht machen. Und was dann passiert ist, ist, dass dann ein riesen Gewitter auf mich eingeprasselt ist mit Vorwürfen von, du lehnst dich immer nur zurück, wenn es anstrengend wird, du bist immer nur in der Passivität, ohne mich würde hier gar nichts laufen, wir können auch alles gleich einstampfen, wir können alles beenden. Es gab eine riesengroße Vorwurfskette von
den
Dingen.
Lukas, den ich kenne.
auch sehr laut, sehr emotional, fast schon, ja, also auch nicht auf eine Weise, wie ich mir das von einem Freund auch nicht erwünschen würde, weil ich ja eigentlich mit einer großen Sorge, mit einem großen Bedenken und auch mit einer großen, hey, ich glaube, wir gemeinsam schaffen das nicht und nicht, hey du, ich lass dich jetzt hier mit alleine und du machst aber, mach mal nur deinen Scheiß, sondern ich glaube, wir müssen entscheiden, wie wir damit umgehen, weil es wird so nicht werden, wie wir uns das vorstellen. Und deswegen war ich auch sehr irritiert in dem Moment, warum dieses Gewitter auf mich einprasselte und ich mir einen Vorwurf nach dem nächsten anhören musste, mich auch in eine richtige defensive Haltung begeben habe und dann, und ich weiß nicht, ob das Jakob das schon angekündigt hat, natürlich auch irgendwann angefangen habe zu weinen, aus Wut heraus, warum ich hier mich ständig rechtfertigen muss für Dinge, wo ich das Gefühl habe, ich wollte mit dir gemeinsam eigentlich eine Lösung für das Problem finden.
Also wenn ich dich richtig verstehe, Timo, das eine ist, es waren sehr viele grundsätzliche Vorwürfe, die weit über den aktuellen Anlass hinausgingen. Habe ich das richtig verstanden? Also
genau.
Immer der Bremser und. Also solche Sätze fielen einige.
Ja.
Und das zweite war, du hattest das Gefühl, wir sitzen in einem Boot. Aber das sah dann plötzlich gar nicht mehr so aus. Also, sondern dass der Lukas irgendwie da so die Leitung übernommen hat oder so sehr dominant war. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, also ich fühlte mich eigentlich in dem Moment ja total alleingelassen mit dem, also ich war ja schon vorher so, dass ich das Gefühl habe, okay, ich traue mich das gar nicht anzusprechen, weil ich das Gefühl habe, wenn ich das anspreche, muss ich mir dieses ganze Gewitter wieder anhören, weil es ja nicht das erste Mal war. Weswegen es auch überhaupt zu diesem langen Zeitraum gekommen ist, 2,5 Monate vorher erst. Also ich hatte diesen Gedanken ja schon weitaus früher, dass wir, glaube ich, da nicht genügend Energie reinstecken, nicht genügend aktiv sind, dass es überhaupt noch was werden kann. Hatte mich aber schon so zurückgezogen, weil ich dachte, okay, irgendwann wird er vielleicht selber an den Punkt kommen zu sagen, vielleicht sollten wir gemeinsam überlegen, wie wir dieses Ding entweder noch gewuppt bekommen oder sein lassen müssen. Und da das nicht kam, habe ich mich dann, ja.
Also du hattest eigentlich schon aus vorheriger Erfahrung mit Lukas eine gewisse Konfliktscheu. Habe ich das richtig verstanden?
Das hast du richtig verstanden, genau.
Okay.
In dem Moment. Und als es dann so auf mich einprasselte in dem Moment, war ich auch nur darin bestätigt, in diesem Gefühl, okay, es hatte auch einen guten Grund, dass ich das so lange nicht gesagt habe und war auf der anderen Seite aber auch irritiert und enttäuscht, warum er so sehr aus dieser gemeinschaftlichen Beziehung, hey, lass uns doch gemeinsam versuchen, hier dann das Problem zu lösen, mit dem Finger auf mich zeigt und sagt, du bist derjenige, der sich hier gerade rauszieht, du bist der Passive, du bist derjenige, der wie immer, also das hatte ich ja schon gesagt, Sätze wie immer sind gefallen und ich muss hier eigentlich alles alleine machen. Und so sind wir auch erstmal stehen geblieben. Es gab dann auch gar keine, für so 2-3 Minuten, vielleicht auch länger, ging es gar nicht mehr weiter. Also typisches Verhalten ist auch dann, dass er dann sich in seinen Laptop vergräbt und da drin rumtippt und mich dann einfach nur da sitzen lässt. Und ich, bis heute frage ich mich eigentlich, was wohl passiert wäre, wenn ich nicht das gemacht hätte, was ich damals gemacht habe, nämlich, dass ich trotzdem an der Sache dran geblieben bin. Also ich habe weiterhin ihn versucht, wieder in die Beziehung zu ziehen und sage, Moment mal, warum muss ich mir dieses ganze Gewitter anhören? Warum schaffst du es nicht mit mir gemeinsam, dieses Thema anzugehen? Und irgendwann brach das Ganze auf, also ich beschreibe es natürlich aus meiner Sicht, und er fing an auch zu sagen, ja, okay, vielleicht hab ich mich da auch übernommen, vielleicht gibt es auch Probleme, die ich nicht gesehen habe oder ignoriert habe. Vielleicht gibt es auch den Punkt, dass vielleicht ist die Entscheidung, das Festival abzusagen, auch die richtige. Und was dann im Nachgang noch passiert
ist. Das kam jetzt von Lukas oder von dir?
Das kam von Lukas. Und okay. Dann kam irgendwann, nach einer halben Stunde, nachdem wir diesen ganzen Konflikt, den ich jetzt sehr zusammengebrochen habe, weiter ausdiskutiert habe, der Moment, wo er zugeben konnte, ey, ein Glück, hast du das so gesagt, weil er hätte auch die ganze Zeit gar keine Lust mehr, dieses Festival zu machen. Er hat selber gemerkt, das wird zu viel, aber er hat sich nicht eingestehen können, das zuzugeben, wir müssen das eigentlich abbrechen.
Das hört sich jetzt in diesem Moment für mich so an, und das würde ich jetzt gern genauer verstehen, zumindest für diesen Streit, als ob das Problem tatsächlich mehr auf Lukas Seite gelegen hätte. Weil du, also jetzt, wie ich dich verstehe, du sprichst ruhig was an, sagst, wir haben uns hier übernommen. Ich glaube, es ist besser, wenn wir das doch nicht machen. Wir kriegen das nicht hin. Also alles ziemlich sachliche Argumente. Und Lukas flippt aus, gibt dir aber am Ende recht. Dann würde ich jetzt einfach gerne mal von Lukas wissen wollen, hast du eine Idee? Du bist ja so ein sehr reflektierter Mensch. Ich vermute, du hast das schon auch reflektiert, die Situation für dich. Weißt du, warum du da so hochgegangen bist?
Also, es ist in der Firma schon so, dass ich das Gefühl habe, wenn der Karren im Dreck ist und wirklich tief im Dreck ist, dass ich mehr dafür zuständig bin, den rauszuziehen, auch bereiter bin, die extra Meile zu gehen als Max. Und das sind die zwei verschiedenen Lebensentwürfe, die wir für uns gewählt haben. Und ich glaube, es ist ein bisschen so wie mit einem brennenden Haus. Da ist noch ein Laptop drin, da sind Daten drauf, die wir brauchen, um die Firma zu halten. Wenn wir vor dem brennenden Haus stehen würden, dann würde ich auf jeden Fall reinrennen und den Laptop rausholen und dann festzustellen, dass das alles in der Drive Cloud gespeichert ist. Und Max würde es nicht machen. Und das ist, glaube ich, mit der Haltung, mit der wir im Beruf sind. Und für mich ist es alles. Vielleicht ist es auch ein bisschen viel, aber für mich ist es sehr, sehr krass darauf fokussiert. Und in dem Moment, wo ich höre, und das ist ja eine Haltung, die ich kenne, nicht nur aus der Situation, sondern eine allgemeine Haltung, oh, sollen wir das so machen? Man muss sagen, wenn wir mit der Haltung durch unsere Firmengeschichte gegangen wären, hätten wir keinen einzigen Podcast rausgebracht, hätten wir keine einzige Tour gemacht, hätten wir keine einzigen Mitarbeiter eingestellt, hätten wir ziemlich sicher nicht das in die Welt gebracht, was wir haben. Über 20 Mitarbeiter, über 20 sehr erfolgreiche Podcasts, eine ganz tolle Buchhalterin, nämlich die Schwiegermutter und so. Also all das wäre nicht da. Das heißt, es ist immer diese Ambivalenz zwischen, oh, eigentlich könnte das ganz schön viel sein, aber wir machen das doch. Und das ist Unternehmertum im Ursprung, so wie ich es zumindest lange gelebt habe, aber auch nicht mehr 100% so lebe.
Okay, also ging es eigentlich um ein altes Thema und um ein Grundsatzthema, was da nochmal getriggert wurde. Also es ging nicht allein um das Festival, sondern es ging grundsätzlich um das Thema, dass du das Gefühl hast, dass dein Engagement eigentlich das Engagement ist, warum ihr da seid, wo ihr heute steht.
Also ich glaube, es hat beide Seiten. Ne? Einmal denke ich, wenn man einen recht heftigen Konflikt hat, geht es eigentlich nie um den Konflikt als solches, sondern es werden immer Altlasten mitgeschleppt. Das ist so, als ob man irgendwie mit dreckigen Schuhen in die Wohnung kommt. Man hat immer was an seinen Füßen, die den Konflikt aufbrodeln lassen. Also das ist das Erste. Das Zweite ist, ich sehe die Firma und den Weg, den wir gegangen sind, zusammen, auch gerade hier bei Beste Freundinnen als Gemeinschaftswerk, obwohl ich immer der Antreiber war. Aber es braucht auch die Qualitäten von Max, um das ins Leben zu rufen, um eine bestimmte Sicht auf die Welt mit reinzubringen, weil so, nur so ein Mensch wie ich, glaube ich, wäre unerträglich. Also Teile in mir haben ziemlich sicher die Welt zu dem gemacht, was es heute ist. Ich habe einfach einen großen Antrieb in mir und mag es einfach eben nicht auf der Ebene. Und das passt gut zusammen und wir geraten aber dadurch auch ganz oft in Konflikt. Weil in so einer Situation habe ich ganz oft das Gefühl, hey, ich stehe hier alleine auf dem weiten Feld und ich muss alles alleine machen. So wie ich das kenne von zu Hause. Da gab es nicht irgendwie eine Mama, die mir geholfen hat. Ne? Es war, hey, du warst schlecht im Französisch, such dir deinen verdammten Französisch-Nachhilfeunterricht, weil ich kann eh nicht bewerten, wer gut für dich ist. Also sie hätte mir ja gern geholfen, aber in vielen Situationen konnte sie mir einfach nicht helfen, weil sie es nicht wusste, wie es geht. Hey, wir müssen sparen, weil wir die letzten 10 Tage keine Kohle mehr haben im Monat. Ja, wie geht das, Mama? Ich würde mal sagen, nicht bei der teuersten Einkaufskette einkaufen, sondern wir gehen ab hier zu Aldi oder irgendeinem Discounter und kaufen die billigen Sachen. Und das hat nie stattgefunden. Das heißt, in Extremsituationen gerate ich manchmal in meinen Film und bin wieder der kleine Junge, der alleine dasteht und sagt, ey, ich hab's doch gewusst. Am Ende hilft mir keiner. Ich muss die Scheiße alleine machen.
Und das ist ein ganz wesentlicher Trigger bei dir, ne? Also da können wir ja tatsächlich in meiner Terminologie sozusagen vom Schattenkind reden. Das Schattenkind ist ja so ein Symbol für Kindheitsprägung, und zwar die Prägung, die nicht so gut gelaufen sind und die man aber so tief in sich eingebrannt hat. Und dieses Gefühl, ich stehe alleine da und alles liegt allein auf meinen Schultern, scheint bei dir ein ganz, ganz hoch sensibler und emotionaler Trigger zu sein.
Ja, ist sicherlich ein Thema, was ich noch nicht 100% aufbereitet habe und wo ich noch ran kann. Also ich kann dir immer sagen, was für Gefühle hochkommen in solch einer Situation. Erstmal Wut, also es ist dann totale Wut auf Max, dass ich denke so, Alter, wie sitzt du eigentlich da? Wie ein fauler Sack, du sitzt so richtig gelähmt da. Was machst du? Verschränkst deine Arme. Denkst du, ich ziehe dich hier mit? Was fällt dir eigentlich ein, meine Energie hier noch mit aufzuwenden?
Manchmal steht er auch auf und macht es dann nach. Ich weiß nicht, ob du das schon mal irgendwo in irgendeinem anderen Kontext miterlebt hast.
Und dann denke ich, Herr Steffi und ich hatten schon mal einen ähnlichen Streit. Und dann denke ich mir so, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Steh auf, schnapp dir was und arbeite mit daran, dass wir das gelöst kriegen. Weil für mich, als ich aufgewachsen bin, gab's nicht, ich setze mich hier mal hin und warte ab. In meinem Gefühl wäre ich gestorben, wenn ich das gemacht hätte. Ich wäre einfach fucking gestorben, wenn ich die Hände verschränkt hätte und abgewartet hätte und mich totgestellt hätte, dann wäre ich tot gewesen. Und darum gab's für mich immer nur einen Weg aus der Krise und das war Aktion. Und wenn jemand da nicht mitgeht bei der Aktion, ich bin in dem Moment eh schon alleine, ne? Aber ich denke mir so, okay, dann führt diesen Krieg wenigstens mit mir. Ich bin natürlich der Feldherr. Oder du bist mein Gegner. Oder du bist mein Gegner. Und ich bin vorher schon aus der Beziehung rausgegangen natürlich. Ne? Ich denke mir dann so, entweder funktioniert es so, weil in meinem Film sehe ich nur die eine Lösung. Da sehe ich dann nur so, hey, okay, Arbeit, wenn wir jetzt ab hier 14-Stunden-Schichten schieben, kommen wir da raus. Ab hier einfach mega Gas geben, dann wird das schon was. Und das ist ja die Realität, die mir immer gespiegelt wurde. Weil es hat ja auch immer funktioniert in meinem Leben über diesen Weg. Das Problem ist, was immer auf der Strecke bleibt, ist die Lebensqualität.
Also was für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ist diese ungeheure Wut, die dann bei dir entsteht. Also den Hintergrund, den reflektierst du ja unheimlich gut. Also dieses Gefühl, allein gelassen zu sein und noch schlimmer, lebensbedrohlich. So, also da sind wir ja schon fast im, oder sind wir eigentlich schon im traumatischen Bereich. Und dass dann diese wahnsinnige Wut entsteht. Und diese Wut, die du dann ja in dem Moment, wo du in dieser Situation drin bist oder in diesem Film drin bist, auch nicht mehr regulieren kannst und willst. Weil ich denke, es ist korrekt zu sagen, dass du dann in dieser Situation und wahrscheinlich auch in der einen oder anderen Situation sehr weit über das Ziel hinausschießt, ne? Also, dass du auch dann richtig sehr kränkend wirst, ne? Fauler Sack, sieh dich doch mal an, ne? Also, das ist natürlich schon heftig, auch im Verhältnis zum
Anlass. Wie läufst du überhaupt rum?
Habe ich das gesagt?
Ja, du bist aufgestanden und hast dann auch so, ich kann es gar nicht mehr, du bist dann so, nimmst dein Handy und hast dann auch so, das so vorgemacht. Allein, wie du ja reinkommst. Ne?
Hey, Steffi muss gerade so lachen, weil ich sie original auch mal nachgemacht habe, wie sie so agiert.
Nehme ich ja mal hier mein Handy und so. Also wirklich auch bildlich.
Ich habe euch beide schon parodiert. Ja. Das ist schrecklich. Und das Krasse ist...
Vor allem... ist es ja nicht meine Selbstwahrnehmung. Also klar, nimmt er das so wahr, dass ich mich so, aber ich, es gibt auch, das haben wir auch immer noch den Konflikt. Ich komme hier rein, bin eigentlich guter Dinge, aber ich bin halt wie ich bin. Ich bin halt nicht jemand, der so, hallo, wie geht's euch? Sondern ich komme rein, sag guten Morgen, auf meine Art und Weise, Morgen. Wie ich bin. Und Jakob ist dann oft so, wie kommst du eigentlich schon wieder rein? So völlig lustlos und wie so ein Schlaffo. Und ich so, hä? Ich bin gerade hier rein, habe gerade Musik gehört, mir geht's super. Ich bin vielleicht nicht in der Energie, die du vielleicht erwartest oder wie du das vielleicht erlebst, aber eigentlich geht's mir richtig gut. Und frag mich dann, was da los ist. Ja?
Total wichtiger Punkt. A, wie sehe ich die Welt? Und B, warum denke ich gar nicht dran, in so einem Konflikt dann zu sagen, hey, halt, stopp mal kurz. Ich glaube, ich bin in meiner maximalen Erregung. Ne? Ich bin so erregt, so emotional, dass ich da in der Situation gar nicht rauskomme. Und das Zweite ist, ich habe auch gar kein Problem damit, die Beziehung zu riskieren, weil ich davor schon alleine bin, weil ich mich sowieso schon so alleine fühle. Ich habe gar nicht den Ankerpunkt an die Beziehung. Ich denke gar nicht mehr, Max steht neben mir, sondern ich bin schon allein auf weiter Flur die ganze Zeit.
Das heißt, Lukas, und jetzt haben wir, denke ich, einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Du gerätst dann in eine Projektion rein. Projektion heißt ja, dass du aufgrund deiner persönlichen Lebenserfahrung in dem Fall im Max plötzlich was wahrnimmst, was ja eigentlich nicht zu ihm gehört, sondern zu dir. Und in deiner Projektion, in deinem Film, mutiert er zum Verräter und zum Feindbild.
Ja, ich beantworte es für ihn, ja. Genauso ist es. Keine Ahnung.
Naja, ich finde Feind...
Also ich kann nur sagen, für mich fühlt sich's an, als hätte ich auf einmal einen Feind gegen mich. Ich weiß nicht, ob das jetzt was mit dir macht. Aber ich habe auf
also
einmal
die Formulierungen legen das sehr nahe, Lukas. Ne? Also was
ich glaube,
du da so
ich glaube,
und du hast jeder, eben gesagt, ich bin ja schon allein, die Beziehung existiert schon nicht mehr. Ja, also er ist in dem Moment dein Gegner. Also er ist, wie du eben sagtest, nicht mehr der Krieger an deiner Seite, sondern der Gegner.
Ja, ja, korrekt. Okay, ja, kann ich so sagen, dass ich dann denke, was sitzt du eigentlich hier? Ich habe dich die ganze Zeit mitgeschliffen. Also so extrem ist es nicht. Ich mache jetzt einfach mal meine Gedanken, die so außer Kontrolle geraten sind, nach, die dann für die Emotionen sorgen. Ne? Gedanken sorgen ja ganz oft für Emotionen. Weil ich habe sie ganze Zeit ja schon so mitgenommen und ertragen, aber jetzt muss ich es mal ansprechen und jetzt muss es alles raus. Und ja, also genau, du bist nicht mehr mein Freund in der Situation, auch nicht eine neutrale Person, sondern mein Gegner. Also, und weil mir keiner helfen kann auf dieser einsamen Reise und dann hat noch jemand, habe ich noch gedacht, es wäre so, dass mir jemand da bei jemand bei mir gewesen wäre und dann ist das so eine Enttäuschung zu sehen, dass es nicht so ist. Also in
Achso, das heißt also in dem Moment bist du sogar doppelt enttäuscht, weil du ja dachtest, hey, ich kann mich auf dich verlassen, aber erstmal war ich vorher schon alleine, dann habe ich mich mal getraut und habe mich verlassen und jetzt bin ich so doppelt verlassen worden. Also hätte ich doch am Anfang gleich sagen können, warum habe ich es überhaupt riskiert?
Und die Frage ist, ne, habe ich mich wirklich getraut, mich zu verlassen oder habe ich eigentlich immer nur nach meinen Regeln alles laufen lassen? Also habe ich ein Beziehungsfeld aufgemacht, wo nur meine Samen gepflanzt werden dürfen? Also hier bauen wir nur Wein an, auf meinem Feld. Also haben wir uns auf einem gemeinsamen Feld getroffen oder?
Das geht so, impliziert so ein bisschen die Frage auch, wohin sind wir befreundet? Und diese Frage mit dem gemeinsamen Feld kam in der Zeit schon immer wieder auf, wo ich mich gefragt habe, hey, wo begegnen wir uns eigentlich noch? Und ich würde schon behaupten, dass wir es geschafft haben und ich behaupte, ich nehme da egoistisch den Anteil auch zu mir, dass ich dann an den Konflikten, weil ich glaube, viele andere hätten in dem Moment gesagt, ey, lass mich in Ruhe. Das war's jetzt hier. Nach dem ersten Mal vielleicht nicht, nach dem zweiten Mal vielleicht schon, nach dem dritten, vierten, fünften, sechsten Mal aber auf jeden Fall.
Und so viele von der Sorte?
Ja, es gab.
Wie viel gab es insgesamt von der Sorte?
15.
Einer im Jahr.
Die sich so angefühlt haben. Also, es ist jetzt
also
nicht so,
einer im Jahr. Wir kennen uns jetzt fast 20 Jahre.
Es ist ja, nee, es ist auch nicht über die Jahre, es ist über die letzten 4 Jahre so extrem. Es ist ja nicht so, dass jeder Konflikt so extrem geendet ist, wie der eine, von dem wir gesprochen haben. Aber es gab, wenn wir von dem Gefühl sprechen, was sich auch mal so zwischendurch ja übertragen hat, habe ich schon das Gefühl, warum tue ich mir das überhaupt an? Also, warum komme ich hier rein und lass mir von einem Freund so eine Sachen sagen? Also, warum. Also ich, umgedreht, wie oft gab es die Situation, dass ich reingekommen bin oder du bist reingekommen und gesagt, Alter, was hast du da schon wieder an? Wie siehst du eigentlich aus? Und warum trägst du eigentlich eine neue Frisur? Das sieht unmöglich aus. Ganz im, also klar, mal im Scherz, aber es gab doch nicht einmal diese Situation, was bist du eigentlich für ein Vogel und warum traust du dich so in meine Nähe? Oder wie oft kam das vor?
Also als ich meinen Ohrring getragen habe, eine Zeit lang hast du mich richtig rund gemacht.
Ja, da habe ich dich verarscht im, auf einer Ebene.
Aber sonst.
Aber ich war dir weiterhin emotional zugewandt und in Beziehung mit dir. Und die Situation, die ich jetzt beschreibe, da warst du nicht in Beziehung mit mir. Da warst du, ich weiß nicht, mit wem du da in Beziehung warst.
Mit niemandem.
Mit niemandem.
Jetzt haben wir die Situation, die ich interessant finde, aber auch ein bisschen schwierig. Zumindest schwierig auf Lukas Seite, weil so, wie er das erzählt, und ich bewundere da ja auch immer, muss ich sagen, Lukas Mut, so offen zu sein, also so sehr zur Offenheit, weil jetzt mal ganz platt ausgedrückt, du schneidest ja gerade nicht so ganz super ab, ne? Also mal so ganz blöde gesagt. Und ich muss klar sagen, dass auch wirklich das Problem dann auf deiner Seite liegt, Lukas. Wir haben ja jetzt nicht den Fall, ja, da gehören immer zwei dazu und der Timo hat ja auch, sondern wir haben es hier mit einem Film zu tun, in den du reingerätst, aufgrund einer Kindheit, die traumatische Anteile hatte. Und wenn du in diesen Traumafilm reinkommst und dich derartig allein und verlassen fühlst und dadurch diese wahnsinnige Wut aufkommt, die dann auch sehr, sehr destruktiv wird, dann geht das eben los. Und dann ist der Timo zumindest für diesen Moment auf dem verlorenen Posten oder sehr hilflos. Du kommst da auch immer wieder runter. Du kannst es ja später auch super gut reflektieren und so. Das habe ich jetzt auch vernommen. Aber in dem Moment rauschst du ab.
Ja. Also auf jeden Fall. Ich kann sagen, das passiert immer seltener und ich komme immer schneller raus. Also ich merke diese Explosion, die da stattfindet, eigentlich diese emotionale, viel, viel früher, oftmals schon bevor ich reingerate. Also ich ertappe mich schon, bevor es passiert, oftmals und manchmal eben nicht. Und das hat dann immer ein bisschen was mit meinem Belastungszustand in der Situation zu tun und. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich heute die Wut erkenne, wozu sie mir, glaube ich, jahrelang gedient hat und wozu sie an meiner Seite ist. Ich glaube, sie überdeckt eigentlich den Schmerz in mir, den ich spüren müsste, wenn ich realisiere, dass ich einsam bin. Ich glaube, die hat jahrelang auch überdeckt, dass ein ganz, ganz tiefes, fundamentales Gefühl von Einsamkeit in mir ist. Und dann kommt meine Wut und sagt, die überdeckt das und du kannst mich mal, ich brauche hier eh niemanden, ich schaffe das alleine, habe das eh all die Jahre alleine gemacht, ihr könnt mich alle mal, ich bin weg.
Ja, und das ist ja, ich meine, jeder Mensch kennt eigentlich Wut. Und ich denke, jeder Mensch kennt die Situation, also ich kenne sie auch, wenn man in einem Wutrausch ist, dass man dann auch wirklich verzerrt wahrnimmt, ja. Also dass man auch wirklich da sich auch komplett irren kann oder irgendwie auf den falschen Trip gekommen ist. Also das kann einfach passieren. Und das ist ja das, was da bei dir passiert und du reflektierst es wunderbar, indem du eben auch sagst, Mensch, eigentlich verdeckt das noch ein anderes Gefühl, weil Einsamkeit und Traurigkeit, die fühlen sich schwach an. Und Wut ist ein starkes Gefühl, dafür ist Wut ja auch da. Also Wut verleiht Kraft. Na, mit Wut kannst du Berge aufversetzen, ja. Und Wut fühlt sich stark an. Und deswegen ist, denke ich, die Wut für dich das wesentlich angenehmere Gefühl als die Verzweiflung.
Und die ist natürlich sehr zerstörerisch in dem, was ich sage, in dem, wie ich auch meine eigene Welt dann kreiere, ne? Selbst wenn du bis zu dem Zeitpunkt noch an meiner Seite gestanden hättest, kreiere ich ja mit meiner Wut genau das, was ich eigentlich vermeiden will, nämlich Einsamkeit. Also, beziehungsweise nicht spüren möchte. Das ist eigentlich krass, wie ich mit meinem maladaptiven Verhalten für die Realität sorge, die ich am meisten fürchte, ne?
Und dazu muss ich sagen, dass du hast es gerade gesagt, dass Jakob oder Lukas sich in der Wut wohlfühlt. Ich fühle mich auf der anderen Seite auch in der Verzweiflung wohler. Also wenn, und deswegen ist es ja auch nicht von der Hand zu weisen, dass wir in unserer Dynamik, auch wenn wir jetzt die ganze Zeit auf Lukas drauf zeigen und sagen, ja, du hast das Problem, die Konflikte, die wir haben, sind ja nicht nur, weil Lukas in dem Moment so agiert, sondern die haben ja auch ein Vorspiel, was jetzt in dem Festival vielleicht aus meiner tollen Schilderung sich so anfühlt hier, dass ich das schon die ganze Zeit ganz plastisch gesehen habe und ja ganz sachlich das nur benannt habe. Aber ich will die Vorwürfe, die auch Lukas mir entgegenbringt, nicht von der Hand weisen. Es ist ja nun definitiv auch so, dass ich eher der Passive bin, eher der Zurückgezogene, wenn Probleme auftreten, mich eher zurückziehe und nicht nach vorne gehe. Also ich bin genau auf der anderen Seite und deswegen glaube ich, sind die Konflikte bei uns dann auch so heftig, wenn er würde mich, glaube ich, am liebsten schütteln und sagen, hey, wach auf, hier passiert gerade was, wir müssen was tun. Und ich würde dann ein bisschen sagen, hey, Jakob, lass uns beide einfach am liebsten zurückziehen, einigeln, einen Deckel drüber machen und vielleicht die nächsten 2 Wochen einfach mal gar nicht auftauchen und so tun, als wäre das Problem nicht da und vielleicht verschwindet es von ganz alleine.
Und also Timo, damit sagst du ja, im Kern ist ja auch was dran an dem, was Lukas sagt. Es ist nicht nur eine Projektion, es hat auch was mit mir zu tun. Ich bin tatsächlich eher dann der Typ, der eher den Kopf in den Sand steckt, während Lukas tatsächlich dann die Probleme angeht. Und das ist natürlich auch toll, dass du das so reflektieren kannst. Und das fällt mir sowieso bei euch auf jetzt in diesem ganzen Gespräch. Wenn alle Leute so reflektiert wären, dann hätten wir sehr viel weniger Konflikte, weil ihr seht ja sehr, sehr gut eure Anteile und könnt ihr auch super gut benennen.
Steffi, und die Frage ist jetzt, wir wollen uns ja eigentlich nicht die ganze Zeit streiten. Wir wollen Lösungen für uns finden, wie wir weniger oft, das tun wir schon, in diese Konflikte geraten, schneller wieder rausgeraten, aber eigentlich gar nicht erst in der Heftigkeit reingeraten. Und ich merke schon, dass durch die Beziehung mit Max, dass ich ganz viele von meinen Mustern erstmal erkennen darf, die überhaupt zum Vorschein kommen, wenn ich alleine wäre und nicht in Beziehung. Darum finde ich auch immer die Personen erstaunlich, die sagen, ich löse erstmal alle meine Probleme, bevor ich in Beziehung gehe. Dann denke ich mir immer so, yo, die werden in Beziehung erst zum Vorschein kommen. Also geh in Beziehung, damit du deine Themen auch erkennen kannst. Aber das Ding ist, können wir da ein bisschen weiter an die Wurzel gehen? Und das würde ich gerne in der zweiten Hälfte des Podcasts machen, in deinem Podcast Stahl aber herzlich. Also das war die erste Hälfte, beste Freundinnen. Die zweite Hälfte, beste Freundinnen meets Steffi Stahl bei Stahl aber herzlich. Genau, da geht es gleich weiter. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Steffi, und vielleicht das schon mal als Prognose für die zweite Hälfte. Glaubst du, es gibt Hoffnung für uns?
Auf jeden Fall.
Okay, wunderbar.
Das war Beste Freundinnen, eine Produktion von Auf die Ohren.